Sie hören BBN auf Abruf. Es ist eine Freude, Ihnen die biblischen Wahrheiten näher bringen zu dürfen. Das bewerkstelligt BBN in Partnerschaft mit den Zuhörern, im Vertrauen zum Herrn. Möge der Herr Sie jetzt durch die Verkündigung seines Wortes segnen.
Sie hören jetzt das Programm Bibelseminar für alle mit dem Dozenten Dr. Roger Libby. Dieses Programm ist speziell für Sie konzipiert, wenn Sie sich tiefgründig und effizient mit biblischen Themen und Büchern auseinandersetzen möchten. Dr. Roger Libby, der Musik, Sprachen der biblischen Welt und Theologie studierte, ist Autor zahlreicher Publikationen und als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Sie hören jetzt einen Beitrag aus der Serie Das Buch Hesekiel. Möge der Herr Sie reichlich segnen beim Zuhören.
Johannes sieht hier Überwinder über das Tier, das ist der kommende Diktator Europas, der die Leute zwingen wird, sein Bild anzubeten. Und er wird sie auch zwingen zu einem neuen Zahlungssystem, wo man die Zahl seines Namens annehmen muss an die rechte Hand oder an die Stirn. Und man kann nur noch zahlen oder kaufen oder verkaufen, wenn man diese Zahl akzeptiert. Aber diese Zahl akzeptieren heißt gleichzeitig, diesen Diktator göttlich zu verehren. Und diese Überwinder, das sind also Erlöste, die nach der Entrückung durch die große Drangsal gehen werden, die werden das nicht akzeptieren.
Könnte Jesaja 66, 23 dazugehören oder ist das was anderes? Weil doch dort vom neuen Himmel die Rede ist.
Ja gut, aber hier geht es jetzt neuer Himmel. In Jesaja 66 ist die neue Schöpfung. Ja, aber hier in Offenbarung 15 geht es um den himmlischen Tempel.
Weil es dort heißt, von Sabbat zu Sabbat wird alles gleich kommen. Und wir haben eben gelesen, alle Nationen werden kommen.
Ja, das hängt schon mit Hesekiel zusammen. Wir kommen nachher darauf zurück, ja. Ist gut. Aber noch eben zu dieser himmlischen Szene. Die werden also das ablehnen und dann ist man wirtschaftlich geliefert, ja. Also die werden wirklich den schlimmsten Druck auf sich nehmen, um des Glaubens willen. Und jetzt sieht Johannes sie als Überwinder im Himmel. Eingegangen in die Sabbatruhe. All dieser Druck, dem sie sich zu 100% widersetzen mussten, ist vorbei. Eingegangen in die Ruhe Gottes. Das versinnbildlicht eben auch diese Ruhe, die Erlösten von heute auch einmal im Himmel erleben werden. Was eindrücklich ist in diesem Lied, keine Bitterkeit, keine falschen Fragen oder Hinterfragungen, wie Gott gehandelt hat, sondern sie sagen vielmehr, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege. Das ist so eindrücklich. Aber eben, das sind Menschen, die die wahre Sabbatruhe erfahren werden. Und davon spricht auch der Sabbat in Hesekiel 46. Und wir sehen, diese Sabbatfeier in Hesekiel 46 steht immer in Verbindung mit Opfern. Und so ist es wichtig zu sehen, diese Ruhe konnte der Herr Jesus Christus uns nur schaffen durch seinen Opfertod am Kreuz. So finden wir diese Verbindung von Sabbatruhe und den Opfern auch hier in Hesekiel 46. Nun, das Volk Israel wird da in diesem dritten Tempel Gottesdienst üben, aber auch die Völker allgemein im tausendjährigen Reich, und darauf hat eben Harry diese Stelle Bezug in Jesaja 66, dass die Völker allgemein werden kommen und im dritten Tempel daran teilnehmen. Aber es ist wichtig zu sehen, die gehören nicht zur Gemeinde. Das Gemeindezeitalter wird zu Ende sein mit der Entrückung. Das ist heilsgeschichtlich eine neue Epoche, und die werden dann sehr wohl mit dem Tempel in Jerusalem etwas zu tun haben, die nicht jüdischen Völker. Aber Jesaja sieht dann eben übers tausendjährige Reich hinaus und sieht auch noch gleich den neuen Himmel und die neue Erde. Das wird dort eigentlich gerade zusammengenommen, auch schon in Jesaja 65. Gut, gibt es sonst noch Fragen zu dem bisher?
Da ja? Steht, wenn das also jetzt da vollbracht ist für den Fürsten das Opfer, dann soll er wieder hinausgehen und dann soll die Tür offen bleiben. Und weiter hinten steht dann, wenn er freiwillige Opfer bringt und er geht dann raus, dann soll man die Tür zumachen. Soll die Tür geschlossen werden, Vers 13. Oder, wo steht es? Ja, Vers 12. Was ist das für eine Bedeutung?
Ja, das zeigt einfach diese Vorrangstellung, die der Fürst hat, der ja als einziger in diesem inneren Osttor sich aufhält während des Gottesdienstes.
Ja, es ist ja beides Mal der gleiche Fürst.
Ja, ja.
Und ja gut, ich meine, Vorrang hat er mit Sicherheit, aber warum macht man einmal das Tor zu und einmal lässt man es offen? Weil das so betont wird, denke ich, muss das ja auch irgendeine Aussage haben, die wichtig ist vielleicht für uns.
Ja gut, man lässt es ja offen, während er eben dort drin ist. Und dieser Gottesdienst geht dann bis zum Abend des Sabbats. Und dann, wenn er hinausgeht, wird es wieder verschlossen.
Mhm. Nee, da wird es eben nicht, ja so bis abends.
Also ja klar, genau. Bis zum Abend und dann wird es verschlossen. Gewissermaßen würde das bedeuten, er muss dann am Abend, wenn er rausgeht, da geht er raus und dann wird es verschlossen. So ergänzen sich dann Verse 2 und 12.
Das scheint ja auch nicht am Sabbat zu sein, denn
Vers 11 ist es ja nicht auf den Sabbat beschränkt, genau. Überhaupt an den Festen, ja.
Das Osttor ist ja zu und am Sabbat war es ja auch.
Genau.
Also da wird jetzt speziell in Vers 12 für ihn das Tor geöffnet, wenn er freiwillige Opfer bringen will, oder? Und danach, wenn er hinausgeht, wird es wieder zugemacht.
Ja, genau. Es geht ja in Vers 11 geht es ja weiter nicht nur am Sabbat, sondern an den Festen. Zu den Festzeiten. Also das wäre, da wäre doch eine zusätzliche Regelung für die Festtage und in Vers 2 geht es nur um die Regelung am Sabbat. Ja.
Warum in Vers 9 dieser ausdrückliche Hinweis, wenn man durch das eine Tor hereinkommt, darf man durch dasselbe nicht wieder zurück, sondern man muss das gegenüberliegende nehmen?
Also das hat sicher mal etwas zu tun mit der Logistik. Wenn so viele Menschen in den Tempel kommen, Tausende, aber Tausende, dass da eine ganz klare Eintritt- und Austrittsordnung gibt. Also wie gesagt, die kommen durchs Nordtor hinein, dann gehen sie durchs Südtor raus, oder sie kommen durchs Südtor rein und gehen dann durchs Nordtor hinaus. Osttor, die haben Sonderregelungen. Das ist also nicht für Ein- und Austritt. Und also mal in logistischer Hinsicht gibt es da so zwei ganz klare Besucherströme, damit kein Chaos entsteht. Das entspricht 1. Korinther 14, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ich gebe die Stelle vielleicht schnell an, für die, die das sich notieren möchten. 1. Korinther 14, Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Aber noch etwas können wir darin sehen. Also man geht nicht auf die gleiche Weise in den Tempel, wie man aus dem Tempel herausgeht. Rein örtlich, ja? Man geht so rein, da raus, oder so rein und da raus. Nun können wir dazu aufschlagen, 1. Korinther 11. Da wird etwas deutlich, dass eigentlich in unserem Leben mit jeder Gemeindezusammenkunft sich etwas ändern sollte. 1. Korinther 11, Vers 17.
Indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn fürs Erste, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, höre ich, es seien Spaltungen unter euch, und zum Teil glaube ich es, denn es müssen auch Parteien unter euch sein, auf dass die Bewährten unter euch offenbar werden.
Jawohl. Also, der Apostel Paulus macht den Vorwurf in Korinth, dass die Leute nicht mehr gleich rauskommen, wie sie hineingegangen sind. Nämlich, wie kommen sie raus? Schlechter als vorher. Aber eine normale Gemeindezusammenkunft muss zum Besseren sein. Das heißt, man kommt besser raus, als man reingegangen ist. Das Wort Gottes muss in uns eine Wirkung haben, die uns verändert. Das ist ganz normal. Und da können wir diese Parallele ziehen zum Hesekiel-Tempel. Norden rein, Süden raus. Oder Süden rein, Norden raus. Aber der Ein- und der Ausgang ist nicht dasselbe. Und da kann man sich natürlich selber abfragen, was ändert effektiv Gottes Wort, wenn ich es höre im Gemeindegottesdienst. Hat es Wirkung oder gehe ich gleich rein, gleich raus? Oder kann man merken, dass ich zum Beispiel entlasteter rauskomme? Also ich habe das schon gehört, dass ein Ungläubiger das so beobachtet hat. Das ist ja von gewissen Standpunkten aus ein beliebtes Beobachtungsobjekt. So christliche Gemeinden, was da für Leute reingehen und rausgehen, selbst gehen wir nicht rein, oder? Die Schwelle viel zu hoch. Aber also mal so beobachten. Übrigens, ihr kennt ja das Comics Tim. Tintin auf Französisch. Ja?
Tim und Struppi,
ja. Der Bienlein. Der Bienlein, das ist doch der mit der schwarzen Melone. Das war einer, der ging in eine französische Versammlung in Paris. Und das war eben so eine markante Person, die da immer ein- und ausging. Und der Comics-Hersteller hat den quasi als Figur übernommen. Ja, also eben einfach im Zusammenhang mit dem, die Gemeinden werden beobachtet. Und ich habe das auch schon gehört, wie jemand wirklich aufgefallen ist, die Leute kommen strahlend raus. Sie gehen rein, die strahlen nicht so, und wenn sie rauskommen, strahlen sie. Ja, also dann sind sie zum Besseren zusammengekommen. Eine Parallele, die man ja auch hier beiziehen könnte, ist, Mose ging auf den Berg, und als er runterkam, strahlte sein Gesicht. Die Gegenwart Gottes, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, das muss einen Einfluss haben auf unser Leben. Einen verändernden. Also das, der langen Rede kurzer Sinn, warum diese Ein- und Austrittsordnung in Vers 9 von Hesekiel 46.
Es gibt ja auch bei manchen Propheten, der wo hingeschickt wurde, wer war das da mit dem Esel? Glaube ich, aber auch, er soll einen anderen Weg zurücknehmen als hin. Im Alten Testament.
Meinst du bei Bileam?
Was nicht Bileam?
Das ist der alte Prophet.
Nein, 13.
Ach so, ja, der erste König 13. Dieser Prophet, der geschickt wird ins Nordreich. Ja, wie würdest du jetzt dort den Bezug machen? Einfach.
Ja, das heißt doch auch, dass er einen anderen Weg zurücknehmen soll.
Ja.
Als den Weg hin. Ich meine, das kommt sogar mehrfach vor.
Hättest du gerade eine Idee, zum einen Bezug herzustellen?
Ja, eben. Genau das ist ja genau die Sache, oder? Mhm. Man könnte ja auch sagen, einer, der zu Gott findet, der soll nicht anschließend wieder in das zurückkehren, wo er herkommt.
Ne? Ja, so, ja. Sehr gut, danke. Noch etwas dazu, sonst gehen wir einen Schritt weiter. Nämlich zum Neumond. Wir haben da Vers 3, die Sabbate erwähnt, wo da am Eingang des inneren Osttores angebetet wird, aber dann auch die Neumonde. Was bedeutet der Neumond in der Bibel? Ja, vielleicht müssen wir zuerst mal erklären, was ist überhaupt der Neumond? Das sind so Wörter, die kennt jeder, aber wenn man nachbohrt, merkt man, dass man gar nicht immer so im Klaren ist, was ist Neumond?
Das ist der Tag oder die Tage, an denen der Mond am Himmel nachts nicht zu sehen ist.
Eben nicht. Das wäre Leermond. Leermond, das sind die etwa 3 Tage, wo der Mond eben nicht zu sehen ist. Da ist absolut nicht zu sehen. Und dann der Neumond ist das erste Erscheinen der Sichel am Himmel. Das ist die kleine Nuance, ist ganz nah beieinander, Neumond und Leermond. Und darum irgendwie bringt man das oft zusammen. Ja, wenn er beginnt zu wechseln, also das erste sichtbare Erscheinen der Mondsichel ist der Neumond. Da beginnt er eben neu zu leuchten. Und der Leermond, da ist absolut nichts zu sehen.
Aber der Begriff wird im deutschen Kalendarium nie verwendet, sondern immer am Leermond steht Neumond drunter.
Ja, ist das so?
Ja. Also in der Seefahrt, so die Zeitenberechnung, ist es auch so, dass Neumond genau das entgegengesetzte vom Vollmond ist, also wenn man eben nicht sieht. So wird es benutzt.
Aha. Aber eben im Judentum wird der Monatsanfang wird berechnet mit dem ersten Erscheinen der Sichel. Und darum lohnt sich dann eben dieser Unterschied, dass man den Unterschied macht zwischen Neumond und Leermond. Also das ist nun eine wichtige Sache, dass der Monatsanfang wird markiert durch das neue Erscheinen des Lichtes. Und das ist in Israel immer ein Fest gewesen. Darum wird dass der Neumond speziell geregelt das Fest in 4. Mose 28 schon. 4. Mose 28, Vers 11. Und im Anfang eurer Monate sollt ihr dem Herrn ein Brandopfer darbringen. Und da wird das ausgeführt bis Vers 15.
Sie hörten soeben das Programm Bibelseminar für alle mit Dr. Roger Libby. Herzlichen Dank für Ihre Beteiligung. Schalten Sie morgen wieder ein.
Sie hörten einen Beitrag unserer Sendung hier bei BBN auf Abruf. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen unseres Teams herzlich bedanken für die Beteiligung der Zuhörer an diesem Dienst, sei es während der Spendenaktion oder auch das ganze Jahr über. Ihre Gebete, Weiterempfehlung und finanzielle Unterstützung werden von uns hochgeschätzt. Vielen Dank und Gottes Segen.